Für Philipps Predigt, Anklage und das Wasser des Lebens, lese ich jetzt den Predigttext. Wenn ihr wollt, schlagt dazu auf 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. 2. Mose 17, 1 bis 7. Nach dem Befehl Jahwes brach die Gemeinschaft der Israeliten das Lager in der Wüste Sin ab. Sie zogen weiter von einem Lagerplatz zum anderen. Als sie ihr Lager in Rephidim aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zu trinken. Mose erwiderte: Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst. So murrten sie gegen Mose und sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen lassen? Da schrie Mose zu Jahwe: Was soll ich nur mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel, dann steinigen sie mich. Jahwe antwortete ihm: Ruf einige von den Ältesten Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du auf das Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben, auf dem Felsen am Horeb, werde ich vor dir stehen. Dann sollst du an den Felsen schlagen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose machte es so, und zwar vor den Augen der Ältesten Israels. Dann nannte er den Ort Massa und Meriba, Versuchung und Vorwurf. Denn dort hatten die Israeliten Vorwürfe gemacht und Jahwe auf die Probe gestellt. Sie hatten nämlich gesagt: Ist Jahwe nun unter uns oder nicht?
Der Mann, der Gott verklagte. So hieß eine australische Komödie. Die war 2001 in den Kinos. Und weil wir Australier in der Gemeinde haben, verkneife ich mir alle weiteren Kommentare zu australischen Filmen. Erkläre ich kurz, worum es in diesem Film ging. In diesem Film spielt die Hauptrolle, oder geht es hauptsächlich um einen armen Fischer. Und dieser Fischer verliert sein Boot durch Blitzeinschlag. Ja, war natürlich nicht so happy und versucht von der Versicherung Schadensersatz zu bekommen. So, und die Versicherung sagt natürlich: Nee, hier können wir nicht zahlen, ist höhere Gewalt. Ist höhere Gewalt. Also denkt sich der arme Fischer: Okay, dann verklage ich halt die höhere Gewalt. Und wer ist die höhere Gewalt? Die höhere Gewalt ist Gott. Also zerrt er Gott vor ein offizielles staatliches Gericht, und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Story verläuft. Und wir denken: Hey, das ist ziemlich lustig, ein bisschen absurd vielleicht, aber gar nicht so weit weg von der Realität. Es hat vor einigen Jahren einen Rumänen gegeben, der tatsächlich Gott vor ein staatliches Gericht gezerrt hat, ihn verklagt hat an offizieller Stelle, weil Gott ihn nicht ausreichend vor dem Bösen bewahrt hatte. Das war die Anklageschrift. Und ich glaube, ein Jahr oder zwei später gab es einen Politiker in den USA, der hat gesagt: Hey, in meinem Wahlkreis, da passieren so viele Naturkatastrophen und meine Wähler, die müssen so viel leiden, und jetzt mache ich Gott mal dafür verantwortlich. Und er hat auch Klage eingereicht an irgendeinem Bezirksgericht und gesagt: Ich zeige euch mal, ich kann sogar Gott auf die Anklagebank bringen. Wir denken: Hey, crazy, absurd, ja, was ist hier los, wie geht es überhaupt, na, Gott vor Gericht zerren. Bis wir merken: Hey, warte mal, das ist doch genau das, was hier in unserem Predigttext passiert. Das ist doch genau das, was die Israeliten machen. Sie zerren Gott vor Gericht, sie stellen ihn unter Anklage. Und inzwischen haben wir gelernt, ja, wir haben viel durchs Alte Testament gepredigt, auch in den letzten Wochen, wir haben gelernt: Hey, die Texte sind ja nicht geschrieben, damit wir uns hinstellen und sagen: Hey, wir würden das nie machen. Wir doch nicht. Ja, die Israeliten, die waren ein bisschen schräg drauf. Wir machen sowas nicht. Sondern die Texte sind uns deshalb überliefert, die sind für uns aufgeschrieben worden, sagt das Neue Testament, als Warnung, als Negativbeispiel, als negatives Vorbild. Warum? Weil wir in genau derselben Gefahr stehen wie die Israeliten. Weil wir auch diese menschliche Haltung, diese menschliche Tendenz in uns haben, Gott anzuklagen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Das Problem Israels ist unser Problem. Und die Frage stellt sich: Warum klagen die Israeliten Gott an? Was steckt dahinter und wie reagiert Gott darauf? Das sind so die zwei großen Fragen, die wir im Hinterkopf haben sollten, wenn wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in den Text, den Ben uns eben gelesen hat. Und wenn wir da tief einsteigen, werdet ihr merken, wir entdecken wieder, wie in all den Wochen jetzt in der Vergangenheit, wir entdecken wieder das Evangelium nach Mose. Das Evangelium der Gnade Gottes im Alten Testament. Drei Blickrichtungen haben wir heute Morgen, nämlich erstens, wir schauen uns an die menschlichen Gründe für die Anklage. Es geht dann um die gnädige Antwort auf die Anklage und zum Schluss um den überraschenden Umgang mit der Anklage. Ihr könnt es euch merken an diesen drei Stichworten, das Murren, das Wasser und der Felsen. Die menschlichen Gründe für die Anklage, die gnädige Antwort Gottes und am Schluss der überraschende Umgang. Unsere Story heute verläuft ganz ähnlich wie die Geschichte letzte Woche. Wenn ihr am letzten Sonntag da wart, ganz ähnliche Story. Israel aus Ägypten gerettet, Gott hat sie befreit, Gott hat sie erlöst und jetzt waren sie unterwegs in der Wüste und irgendwann kriegen sie Hunger. Das war letzte Woche. Und sie murren und sie klagen und sie schreien und sie sagen zu Mose, hey, sollen wir hier sterben in der Wüste? Was ist hier los? Wir brauchen Brot. Und wie reagiert Gott? Er greift ein und gibt ihnen das Brot vom Himmel, das sogenannte Manna. Und heute, selbe Story, ganz ähnlich. Sie sind immer noch unterwegs, schlagen ihr Lager auf in Rephidim und dort gibt es kein Wasser. Keine Quelle, ja, und sie sind durstig. Letzte Woche Hunger, diese Woche Durst. Fast dasselbe in Grün. Und jetzt geht die Klage nur noch intensiver los und sie murren und sie schreien und sie machen Mose Vorwürfe. Und sagen wieder zu ihm, hey, sag mal, irgendwie sollen wir hier sterben in der Wüste? Hast du uns deshalb in die Wüste geführt, dass wir hier draufgehen? Das Wort, das hier im Alten Testament verwendet wird und was viele Übersetzungen mit Vorwürfe machen, wiedergeben, das wird oft auch in einem Kontext einer Gerichtsverhandlung verwendet. Ja, also Mose steht unter Anklage, sie werfen ihm etwas vor. Und der Vorwurf ist, Mose, was du hier machst, ist fahrlässige Tötung, mindestens. Mindestens, wenn nicht sogar Mord. Wir gehen hier drauf. Sie klagen Mose an. Und wie reagiert Mose? Mose schreit zu Gott und sagt, hey, was soll ich mit diesem Volk machen? Was mache ich mit denen? Sagt Gott, hey, wenn hier nicht gleich was passiert, dann gibt es hier nicht mal eine Gerichtsverhandlung, sondern die steinigen mich on the spot. Die vollziehen das Urteil ohne Verhandlung. Ich bin tot. Was machen wir hier? Sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre Mose der Angeklagte. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man in diesem Text, der eigentlich Angeklagte ist Gott. Und Mose merkt es übrigens sofort und sagt den Israeliten, hey, warum streitet ihr mit mir? Wen ihr eigentlich anklagt, ist Gott selbst. Ich bin doch nur das ausführende Organ. Ich habe mir diese Befreiung aus Ägypten-Aktion nicht ausgedacht. Ich bin der Handlanger Gottes, er hat mich berufen. Was soll ich machen? Wenn ihr jetzt klagt, ihr klagt gegen Gott, nicht gegen mich. Das muss euch klar sein. Gott ist angeklagt. Das ist ein Punkt dieser Geschichte. Gott ist angeklagt. Und das wird nochmal deutlich ganz am Ende dieses Textes in Vers 7, wo das Ganze nochmal zusammengefasst wird. Nächste Folie. Da lesen wir, dann nannte Mose den Ort Massa und Meriba, Versuchung oder Prüfung und Vorwurf. Oder man könnte auch sagen Anklage. Denn dort hatten die Israeliten Mose Vorwürfe gemacht und Jahwe, den Gott Israels, auf die Probe gestellt. Sie haben Gott geprüft, sie haben ihn angeklagt. Sie hatten nämlich gesagt, ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Und wir stellen uns ja die Frage, warum klagen die Israeliten Gott eigentlich an? Wo liegen die Gründe für ihre Anklage? Und die Antwort auf diese Frage, die hängt zusammen mit dieser Frage, die wir hier lesen in Vers 7. Ist Jahwe nun da oder nicht? Ist er bei uns oder nicht? Und diese Frage, die ist crazy, ganz ehrlich. Die ist nicht nur merkwürdig, sondern die ist komplett unverständlich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, was die Israeliten hier machen. Nach all dem, was sie die letzten Monate erlebt haben. Ja? Befreiung aus Ägypten. Das Meer teilt sich. Schon in Ägypten die Plagen, übernatürliches Eingreifen Gottes, Wunder über Wunder, in der Wüste mit dem Brot vom Himmel versorgt. Wie kommen die überhaupt auf die Idee zu denken, Gott sei nicht da? Okay, wir kommen wieder runter. Wir regen uns nicht so sehr auf, Blutdruck senken, weil wir jetzt einen klaren Kopf brauchen, einen ganz kühlen Kopf, um eine Etage tiefer zu gehen und zu verstehen, was die eigentliche Ursache dafür ist, dass Israel diese Anklage vorbringt. Der Denkfehler der Israeliten ist folgender. Sie kommen in eine Krise, sie geraten in Schwierigkeiten, es gibt ein Problem, sie haben kein Wasser. Und ihre Annahme lautet, diese Schwierigkeiten dürfte es gar nicht geben. Das ist ihre Annahme. Der Grund für ihre Anklage liegt darin, dass sie denken, Gott müsste jegliche Schwierigkeit von ihnen fernhalten. Gott ist ihnen schuldig, dass sie so ganz easygoing, leicht und locker aus Ägypten rausmarschieren ins gelobte Land. Das ist ihr Denken. Das ist ihr menschlicher Trugschluss, dem sie erliegen. Und ich glaube, dass das auch einer der Hauptgründe für unsere Bitterkeit gegen Gott ist, für unser Klagen gegen Gott, für unsere Anklage gegen Gott. Tief in unserem Herzen gehen wir davon aus, dass Gott uns ein problemloses, komfortables, sicheres, easygoing Leben schuldet. Das steckt ganz tief in uns drin. Wir verdienen ein leichtes Leben. Wir verdienen ein sorgloses Leben. Und wenn dann die Härten des Lebens uns treffen, dann kommen die Fragen hoch in uns. Gott, wo bist du? Gott, wo warst du? Das ist übrigens die Frage, die die Bild-Zeitung immer stellt, wenn was Schlimmes in der Welt passiert. In Großbuchstaben, erste Seite. Gott, wo warst du? Und wir stellen die Frage so ähnlich und sagen, warum erfüllst du mir diesen Wunsch nicht, den ich schon so lange hege? Warum stecke ich in dieser Krise fest? Warum gibt es hier diese Dauerbelastung, die menschlich gesehen auch nicht mehr weggehen wird? Warum mutest du mir diese Krankheit zu, Gott? Wo bist du? Ich bin mir sicher, ihr kennt diese Fragen. Ich bin mir ganz sicher, das sind unsere Fragen. Ja, am Anfang haben wir so gelächelt über irgendwelche Freaks, die Gott vor ein Gericht zerren und wir denken, hey, wie bescheuert muss man sein? Das geht doch gar nicht. Und jetzt merken wir langsam, im Prinzip tun wir ganz oft genau dasselbe. Gott sitzt auf unserer Anklagebank und wir denken, er muss sich rechtfertigen für Dinge, die in unserem Leben passieren oder nicht passieren. Und seht ihr, hinter unserer Anklage steht genau dieselbe fehlgeleitete Annahme wie bei den Israeliten. Wir denken, wenn Gott wirklich für uns ist, wenn Gott wirklich für uns wäre, wenn er uns wirklich lieben würde, dann wären wir jetzt gar nicht in der notvollen Situation. Das ist unser Denken. Wenn Gott uns wirklich lieben würde, dann würde unser Leben anders aussehen. Und dann gehen wir oft noch einen Schritt weiter und sagen, wenn nicht alles glatt läuft, dann ist es doch mein gutes Recht, wütend auf Gott zu sein, oder? Dann habe ich doch jedes Recht der Welt, ihn anzuklagen. Dann muss er sich mir erklären. Und dann klagen wir Gott an, weil Gott uns doch was ganz anderes schuldig ist, denken wir. Weil wir ein besseres Leben verdient haben, denken wir. Aber das ist nicht wahr. Freunde, Gott anzuklagen ist eine ganz ernste Sache. Wenn wir Gott anklagen und wenn wir bitter werden gegen Gott, dann zerfrisst uns das von innen. Das macht was mit unserer Seele. Das hat negative Auswirkungen auf uns und auf jede Art von Gottesbeziehung, die wir haben. Und die Bibel präsentiert uns die Israeliten hier als ein warnendes Beispiel. Und deshalb ist es mir so wichtig, wirklich, wirklich wichtig, dass wir verstehen, was hier hinter den Kulissen in uns, in unserem Denken abgeht. Warum wir Gott anklagen. Das müssen wir entlarven. Und was wir hier entlarven müssen, ist ein falsches religiöses Denken. Wer religiös denkt, der stellt sich hin und sagt, weil ich so gut bin, weil ich so ein verhältnismäßig guter Mensch bin, auf jeden Fall besser als der Großteil der anderen Menschen, weil ich so gut bin, deshalb ist Gott mir was schuldig, deshalb habe ich mir was Besseres verdient, weil ich mich anstrenge für Gott, weil ich so viel für ihn tue, weil ich versuche, mir nichts zu Schulden kommen zu lassen, deshalb muss Gott doch mir das und das und das und das geben. Das ist falsches religiöses Denken. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, in dem Moment, wo Bitterkeit in uns aufsteigt gegen Gott, und in dem Moment, wo wir Gott anklagen, ob wir das dann verbalisieren oder nicht, oder nur in unserem Herzen mit uns tragen, in dem Moment sind wir einem falschen religiösen Denken verfallen und verhaftet, wo wir glauben, Gott wäre uns irgendetwas schuldig. Aber dieses Denken ist grundfalsch und das wird jetzt noch klarer, wenn wir uns anschauen, wie gnädig Gott auf die Anklage der Israeliten antwortet. Die Art und Weise, wie Gott antwortet, ist total gnädig und total geduldig. Ja? Also Mose sagt, Herr, was sollen wir machen mit diesem Volk? Die lehnen sich auf gegen mich, gegen dich, die wollen mich sogar töten. Was machen wir? Und jetzt kommt Gottes Antwort. Und was ist Gottes Antwort? Er sagt, Mose, let's go. Auf geht's. Wir gehen, du gehst und wir geben ihnen genau das, was sie wollen und brauchen. Wir geben ihnen das Wasser, nachdem sie geschrien haben. Das machen wir. Das ist Gnade. Und eine Frage, die mir kam, als ich über diesen Text nachgedacht habe, ist, warum hat Gott ihnen eigentlich nicht gleich Wasser gegeben? Warum hat er sie nicht an einen Ort geführt auf ihrer Wanderung, wo es diese Quelle schon gab? Schöne Oase, wäre doch ein leichtes gewesen für Gott. Oder wenn ihr an letzte Woche denkt, wieso nicht gleich genügend zu essen? Wieso diese Prüfung, diesen Test des Glaubens, warum? Wir verstehen das ein bisschen besser, wenn wir 3 Kapitel weitergehen und uns anschauen, was in 2. Mose 20, Vers 20 steht. Da lesen wir, ihr müsst keine Angst haben, sagt Mose zum Volk, ihr müsst keine Angst haben, Gott ist gekommen, warum? Um euch auf die Probe zu stellen, um euch zu prüfen. Wir könnten auch sagen, um euch diversen Tests zu unterziehen. Die Furcht vor ihm sollte über euch kommen, damit ihr nicht sündigt. Also Gott stellt die Israeliten auf die Probe, damit ihre Ehrfurcht vor ihm steigt und damit sie nicht sündigen. In unserem Text steht, sie stellten Jahwe auf die Probe. Aber wenn wir dann genauer hinschauen und eine Etage tiefer gehen, dann merken wir, das Ganze hat noch einen tieferen Sinn. Und eigentlich stellen nicht sie Jahwe auf die Probe, nicht die Israeliten prüfen Gott, sondern Gott prüft die Israeliten. Gott stellt die Israeliten auf die Probe. Und in diesen Proben, in diesen Prüfungen will der gnädige Gott ihnen was beibringen. Er will ihnen zeigen, wer er ist. Gott prüft die Israeliten, um ihnen zu zeigen, wer er ist. Und wir wissen natürlich, Israel hat die Prüfung nicht bestanden, mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Sie murren, sie klagen. Und Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel mit der Prüfung, indem er ihnen gnädigerweise deutlich zeigt, Freunde, ich bin der, der euch wirklich versorgt. Ich bin der, den ihr wirklich braucht. Ich bin der, der euch all das geben kann, was ihr zum Leben braucht. Ihr bekommt mein Wasser. Ich bin, der ich bin. Und ich kann euch ausreichend versorgen. Und meine Gegenwart für euch ist genug. Eine Sache fällt hier besonders auf. Gott sagt, Freunde, ich habe euch erlöst aus Ägypten. Ich habe euch gerettet aus Ägypten. Ich habe das Meer für euch, vor euch geteilt. Ihr seid mein Volk. Ihr gehört zu mir. Und ich führe euch in das verheißene Land, in das gelobte Land, in das perfekte Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist unser gemeinsames Ziel. Aber, ganz wichtiges Aber, noch sind wir nicht da. Freunde, noch sind wir nicht da. Noch sind wir in der Wüste. Noch wandern wir in der Wüste. Und der Weg in der Wüste ist schwierig. Der Weg durch die Wüste ist hart. Der Weg durch die Wüste ist gepflastert mit Prüfungen und Proben und Schwierigkeiten. Aber wisst ihr, während wir unterwegs sind durch die Wüste, sagt Gott, bin ich an eurer Seite. Und ich versorge euch und ich lasse euch nicht fallen. Ich bin da. Und hier ist die Lektion, die wir zu lernen haben. Die Lektion, die wir zu lernen haben, ist folgende. Der Weg Israels durch die Wüste, dieser Weg hat modellhaften Charakter für uns. Das ist ein Spiegel unserer Wanderschaft auf dieser Erde, sagt uns das Neue Testament im Hebräerbrief für das Deutsche. Das ist ein Vorbild, ein Abbild, eine Vorschattung unseres Lebens in dieser Welt. Unser Weg durch die Wüste. Gott rettet uns. Wenn wir Christen sind, zu Jesus gehören, er hat uns gerettet, er hat uns erlöst. Und er verheißt uns ein ewiges Zuhause ohne Leid, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten in seiner Gegenwart. Aber, das ganz wichtige Aber, es gibt eine Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit geht es durch die Wüste. Unser Leben ist ein Leben durch die Wüste. Unser Leben ist ein Leben, das häufig gepflastert ist mit Schwierigkeiten und Herausforderungen und oft ganz viel handfester Not und Schmerz. Und Gott sagt, das sind meine Prüfungen für euch. Das sind Trainingseinheiten Gottes. Weg durch die Wüste beinhaltet Belastungen, in denen wir lernen sollen, Gott mehr zu vertrauen. Und hier ist der Punkt, während wir durch die Wüste gehen, werden wir ständig durstig sein. Ihr Lieben, wir sind Kreaturen, die einfach brutal durstig sind. Wir sind so durstig. Wir haben Durst nach allen möglichen Dingen. Wir haben Durst nach Glück, nach Erfüllung, nach Ruhe, nach Komfort. Wir haben Durst nach Gesundheit. Wir haben Durst nach Anerkennung. Gerade die Jüngeren, ihr habt Durst nach Coolness. Ihr habt Durst nach Dazugehören. Wir haben Durst. Und die Frage ist, wo wird unser Durst gestillt? Eine der großartigen Dinge hier in dieser Gemeinde ist, dass wir immer wieder Leute auch hier im Gottesdienst haben, die sagen, hey, ich bin erst auf Erkundungstour. Ich habe keinen Plan, was ich glauben soll. Ich will erst mal rausfinden, was es mit Gott auf sich hat und mit Jesus. Und ich verstehe das alles noch nicht komplett. Wenn du heute Morgen hier bist und du zweifelst noch, bist sehr skeptisch im Blick auf die Existenz Gottes oder im Blick auf den christlichen Glauben, dann würde ich dich gern herausfordern, jetzt an dieser Stelle nachzudenken über ein großartiges Statement von C.S. Lewis. Der in einem seiner Bücher schreibt, wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, wenn wir, anders gesagt, so durstig sind und immer wieder diesen Durst haben, der nirgends gestillt werden kann, letztlich in dieser Welt, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen wurden. Wenn du ständig Durst verspürst in deiner Seele und im Lauf der Zeit immer mehr merkst, hey, dieser Durst, der wird ja nirgends wirklich gestillt, ich komme ja nie wirklich an, dann wäre die Frage, die du dir stellen könntest, folgende: Kann es sein, dass diese Welt gar nicht meine Endstation ist, dass diese Welt gar nicht der perfekte Lebensraum für mich ist, sondern dass es da mehr gibt, dass ich eigentlich geschaffen bin für Gottes Welt und dass ich angewiesen bin auf sein Wasser, um meinen Durst zu stillen. Seht ihr, wir alle, ob wir Christen sind oder nicht Christen, ist völlig egal. Wir kriegen in dieser Welt alle möglichen Dinge angeboten, die angeblich unseren Durst stillen. Und wir trinken. Ja, wir trinken, was das Zeug hält. Wir trinken hier, wir trinken dort. Wir trinken viel. Wir trinken sehr, sehr viel. Und zu mir hat man immer gesagt, Philipp, viel trinken ist gesund. Ja? Viel trinken ist gesund. Und das stimmt auch in gewisser Hinsicht. Aber jetzt habe ich vor ein paar Wochen von einem Arzt gelernt, dass zu viel Trinken gerade schlecht ist. Dass zu viel Trinken Folgendes bewirkt, dass Mineralien aus dem Körper rausgeschwemmt werden und man wird krank. Zu viel Trinken führt gerade nicht zu Besserung, sondern verschlechtert unseren Zustand. Hier ist die geistliche Lektion. Wir trinken und trinken und trinken, aber es wird nicht besser mit uns. Unsere Seele wird nicht gesünder, sondern kränker. Und der Durst geht nicht völlig weg. Und wir trinken noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wir schwemmen noch so das Letzte aus uns raus. Das Alte Testament, hier in 2. Mose 17, verdeutlicht uns, dass das Wasser, was wir wirklich brauchen, nur Gott uns geben kann. Nur sein Wasser stillt dauerhaft unseren Durst. Und hier ist, was es ganz, ganz wichtig ist. Gott macht klar in diesem Text, Freunde, ich habe euch nicht versprochen, euch komplett aus der Wüste rauszunehmen. Aber ich habe versprochen und ich habe euch bewiesen, dass ich euch versorge in der Wüste. Und ist es so wichtig, dass wir alle verstehen, dass es nicht sein kann, dass sich jemand hinstellt und unter Berufung auf die Bibel sagt, dass ein Leben als Christ problemlos sein wird oder sein sollte. Okay? Ich traue mich, das so pointiert zu sagen. Wer das vertritt und wer Leuten das einhämmert, der hat nichts, aber auch gar nichts, 0, nichts verstanden von biblischer Theologie. Das ist einfach definitiv falsch und es ist gefährlich. Es ist seelsorgerlich gefährlich und ich bitte euch sehr, an der Stelle euer Denken zu prüfen. Gott sagt nirgends und an keiner Stelle, ich nehme euch raus aus der Wüste. Was Gott uns tröstend und liebevoll und gnädig sagt, ist, ihr Lieben, was auch immer an Schwierigkeiten da ist in eurem Leben, ich bin da und ich werde euch versorgen. Und ihr müsst euch nicht bei jeder Schwierigkeit in eurem Leben die Frage stellen, ob ich noch da bin oder nicht. Ist Jahwe unter uns oder nicht? Ja, er ist da. Das ist ganz sicher. Und dass Gott für uns das ultimative Wasser ist, wird dann noch deutlicher, wenn wir einen Sprung machen ins Neue Testament. Und Jesus in Johannes 7, Vers 37 sagen hören, wer Durst hat, soll zu wem kommen? Zu mir kommen, sagt Jesus. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und soll trinken, weil ich das Wasser des Lebens bin. Weil ich, sagt Jesus, der wirkliche, endgültige Durststiller und Durstlöscher bin. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das sehen wir, wenn wir einen Schritt weitergehen zum Schluss, der überraschende Umgang mit der Anklage. Dass Gott gnädig auf die Anklage der Israeliten eingeht, das ist schon mal erstaunlich, finde ich. Aber es wird noch viel, viel, viel überraschender. Denn es muss uns klar sein, die Anklage der Israeliten war ungeheuerlich. Freunde, das war Rebellion, das war Aufruhr, das war einfach ein Verhalten Gott gegenüber, das geht nicht, das steht Menschen nicht zu. Aufruhr gegen Gott. Und Edmund Clowney, ein amerikanischer Theologe, hat in seiner Auslegung zu diesem Text jetzt festgestellt und gesagt, hey, warte mal, das sieht so aus, als wäre Mose angeklagt und dann sieht es so aus, als wäre Gott angeklagt, aber die, die eigentlich angeklagt gehören, sind doch die Israeliten. Für diesen Affront gegen Gott, wegen ihrer Anklage gegen Gott. Die Israeliten gehören vor Gericht. Sie sind schuldig, sie haben sich schuldig gemacht vor Gott. Sie gehören auf die Anklagebank. Eigentlich müsste Gott die Israeliten für ihre Schuld vor Gericht stellen. Aber es passiert was komplett Überraschendes und Unglaubliches. Gott sagt zu Mose, nimm den Stab. Nimm den Stab. Welchen Stab soll er nehmen? Er soll den Stab nehmen, mit dem er auf das Nilwasser geschlagen hat. Wir spulen kurz zurück. Was war los mit dem Stab, mit dem Nilwasser? Der Stab war der Stab, mit dem Mose das Gericht Gottes über Ägypten sozusagen ausgeführt hat. Das war der Stab, mit dem er die Plagen hervorgerufen hat. Es war der Stab, mit dem er auf den Nil geschlagen hat und dann wurde das Wasser zu Blut. Das ist der Stab des göttlichen Gerichts über Ägypten. Und jetzt soll Mose mit diesem Stab in der Hand, den jeder Israelit kannte, sich vor das Volk hinstellen, sodass es alle sehen. Und glaubt ihr nicht, dass viele sich unter den Israeliten die Frage gestellt haben, in diesem Moment, wen wird der Stab des Gerichts diesmal treffen? Wen wird das Gericht dieses Mal treffen? Und dann sagt Gott noch was. Er sagt zu Mose, ich werde dort auf dem Felsen vor dir stehen. Hier müssen wir wieder genau hinhören und genau hinschauen. Ich werde vor dir stehen. Das finden wir kaum in der Bibel. Dass Gott vor dem Menschen steht. Wir finden immer das Umgekehrte, dass der Mensch vor Gott steht. Ja? Der Diener steht immer vor dem Herrn, nicht der Herr vor dem Diener. Der Diener steht vor dem Herrn. Der schuldige, schwache Mensch steht vor dem allmächtigen Gott, nicht der allmächtige Gott vor dem schwachen, sündigen, schuldigen Menschen. Aber hier dreht sich alles um und Gott sagt, ich stehe vor dir auf dem Felsen. Ich werde auf dem Felsen vor dir stehen, sagt Gott. Und dann, Mose, dann schlägst du dort mit dem Stab des Gerichts auf den Felsen. Dort, wo ich stehe. Und noch spannender wird es, wenn wir wahrnehmen, dass es im Alten Testament zwei Psalmen gibt, die sich genau auf diese Begebenheit beziehen. Auf Massa und Meriba und in diesen Psalmen wird Gott bezeichnet als Felsen. Gott ist der Fels. Und er steht hier im Gericht, in der Anklage. Er ist nicht schuldig, aber er nimmt die Anklage auf sich. Sagt Mose, der Stab des Gerichts soll runterkommen, dort wo ich stehe. Ich bin der Fels nicht schuldig, aber ich nehme die Anklage auf mich. Was für ein Gott. Wir werden jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern und dieser Text bereitet uns darauf vor. Denn das Überraschende an Gottes Umgang mit der Anklage wird erst dann vollständig deutlich, wenn wir nochmal ins Neue Testament gehen. Und wahrnehmen, was Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 4. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Diese Stelle in 1. Korinther 10 bezieht sich zurück auf die Ereignisse im 2. Buch Mose. Und Paulus sagt, nur damit wir das richtig verstehen, der Fels war Christus. Der ewige Sohn Gottes, der nicht erst in Bethlehem auf die Bildfläche getreten ist, sondern der aktiv war von Ewigkeit her. Er war schon da im Alten Testament. Er ist der Fels. Der Fels, der vom Schlag des Gerichts getroffen wird, ist Gott, der Sohn, Jesus Christus. Und damit ist auch klar, dass der endgültige, absolute Schlag des Gerichts nicht in 2. Mose 17 niederging, sondern der endgültige Schlag des Gerichts, der kommt einiges später am Kreuz. Dort, wo Jesus, der Fels, die Anklage, die uns hätte gelten müssen, die dir hätte gelten müssen, die mir hätte gelten müssen, auf sich nimmt. Dort, wo die Schuld, die du und ich, die wir auf uns geladen haben, von Jesus übernommen wird. Dort, wo er den Tod stirbt, den wir hätten sterben müssen. Und seht ihr, als Mose den Nil mit dem Stab geschlagen hat, da wurde aus Wasser Blut. Und jetzt, als der Stab des Gerichts Jesus trifft am Kreuz, da wird aus Blut Wasser. Es ist genau umgekehrt. Aus dem Blut Jesu wird lebendiges Wasser für uns. Der gekreuzigte Jesus wird zum sprudelnden Felsen für uns, zu dem wirklichen endgültigen Durstlöscher, den wir brauchen. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern und du siehst Jesus am Kreuz für dich gestorben, für dich gelitten, für dich unter Anklage, für dich verurteilt, dann mach dir Folgendes bewusst. Weil er für dich gestorben ist, kannst du ihm absolut vertrauen. Weil er für dich gestorben ist, kannst du ihm absolut vertrauen. Und zwar egal, welche Wüstenwege er dich führt. Egal, welche Wüstenwanderung du zu erdulden hast. Egal, welchen Weg du zu marschieren hast. Er ist dein Versorger. Weil er für dich gelitten hat, kannst du hoffnungsvoll leiden. Und weil das Blut Jesu geflossen ist, kann er dein Durststiller sein. Er ist dein lebendiges Wasser. In jeder Krise, egal wie sehr du den Mangel empfindest in deinem Leben. Jesus ist der Durststiller jetzt und in alle Ewigkeit. Du musst nicht mehr alles Mögliche trinken. Du musst nicht mehr überall trinken. Sondern Jesus, der sprudelnde Fels, ist genug. Amen.